Das Gefühl von Demütigung und Beschämung sitzt ganz tief und tut weh. Und Beleidigungen, Gewaltandrohungen, Diskriminierung, der Hass in den Kommentarspalten, der online flutet, greift Menschen aufs Äußerste an. Das sagt auch eine bundesweite repräsentative Untersuchung, Hass im Netz, der schleichende Angriff auf unsere Demokratie. Und daran hat Professor Dr. Matthias Quent mitgearbeitet von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Hallo Herr Quent.
Hallo.
Dieser emotionale Stress, Angst, Depression, Probleme mit dem Selbstbild, das ist ja nicht zu unterschätzen. Das ist ganz schön heftig, oder?
Das sind individuelle Folgen, mit denen Menschen konfrontiert sind. Die Menschen berichten, wenn sie mit Hassbotschaften im Netz konfrontiert sind, wenn sie davon betroffen sind. Besonders stark betroffen sind jüngere Menschen, einfach weil sie auch mehr Zeit in diesen Räumen verbringen. Besonders stark betroffen berichten auch insbesondere Frauen von negativen Folgen. Ja, das ist kein Spiel. Das ist nichts, was man nicht ernst nehmen muss, sondern das hinterlässt tiefe Spuren in den Psychen, aber auch in den politischen Kulturen der Demokratie, der Gesellschaft, wenn Hassbotschaften sich ausbreiten und nicht entsprechend angegangen werden.
Nochmal ganz persönlich, also Sie haben sicher auch schon Angriffe erlebt und diese Beschämung, Demütigung, das sitzt ja, man könnte ja das von sich weisen und sagen, naja, die meinen ja nicht mich ganz persönlich, mich als Vater, als Freund, als sonst wer, sondern eben als Figur, auch als Projektionsfläche. Dennoch sitzt das tief. Wie gehen Sie denn damit um? Und wie grenzen Sie sich denn ab?
Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Identität, in welcher Eigenschaft, in welcher Rolle man zum Opfer von solchen Attacken wird. Ob ich das aufgrund des Menschen werde, der ich bin, zum Beispiel, weil ich eine nicht weiße Haut habe oder so gelesen werde oder weil ich aufgrund meiner Geschlechtsidentität oder aufgrund von Dingen, mit denen ich mich öffentlich präsentiere, so wie das bei mir als Wissenschaftler in diesem Forschungsfeld auch der Fall ist. Insofern kann ich mich ein Stück weit auch in der Reflexion von gesellschaftlicher Polarisierung davon distanzieren. Das können aber andere Menschen, die tatsächlich aufgrund ihrer innersten Identität angegriffen werden und damit rechnen müssen, dass sie eben nicht nur anonym oder nicht anonym im Internet, sondern auch auf der Straße im Alltag mit negativen Konsequenzen, mit Diskriminierung zu rechnen haben, weniger gut machen. Insofern muss das differenziert betrachtet werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas, was in einer Art und Weise etwas mit einem macht und nicht unbedingt immer im Hinblick auf Depression, Negativität oder sowas, sondern man muss natürlich auch etwas darauf achten, dass man nicht selber wütend wird, ja, und nicht selber in eine Irrationalität verfällt, auch als eine emotionale Reaktion auf irrationale oder auch auf hasserfüllte Angriffe. Insofern sind die Herausforderungen, die damit einhergehen, doch tatsächlich ja nicht von der Hand zu weisen und auch individuell anstrengend.
Sie schreiben ja auch, dass es die Meinungsvielfalt und die freie Meinungsäußerung einschränkt. Ist das wirklich so?
Das wird von vielen Menschen so wahrgenommen und berichtet von einem Großteil der Befragten und vor allem beweisen auch die Angaben in unserer Repräsentativbefragung dazu, dass sich Menschen aufgrund von Hassbotschaften immer mehr zurückziehen, dass das so ist. Das heißt, wir sehen, dass in politischen Debatten beispielsweise im Internet Gruppen vorherrschend sind, dominierend zu sein scheinen, die das in der Gesellschaft nicht sind. Das heißt, etwas sehr einfach ausgedrückt könnte man jetzt sagen, je rechter, desto lauter, desto weniger unberührt von Hassbotschaften, während sich zum Beispiel eher liberale Stimmen zurückziehen und sagen, nee, also das tue ich mir nicht an dem Streit in der Kommentarspalte beteilige ich mich nicht, da rege ich mich nur auf, da gehe ich nicht hin. Leute, die etwas anders strukturiert sind, die vielleicht auch die Auseinandersetzung, den Streit, die Provokation suchen, gehen dort eher hin und das führt zu einer Beschränkung der Meinungsfreiheit, aber nicht in der Richtung, als dass die Bekämpfung von Hasssprache ein Angriff auf die Meinungsfreiheit sei es, wie das manchmal auch behauptet oder dargestellt wird, sondern weil Hasssprache dazu führt, dass sich systematisch besonders verletzliche Gruppen oder Menschen, die sich das eben nicht antun wollen, daraus zurückziehen. Und das beeinflusst über diese Methode von Hasssprache, aber auch in einer anderen Art und Weise über Desinformation, die politische Auseinandersetzung und Diskussion, die Meinungsfreiheit im Netz, weil bestimmte Meinungen gar nicht mehr auftauchen, die sich das nämlich nicht antun wollen.
Nun könnte man sagen, ziehen wir uns einfach aus den sozialen Netzwerken zurück, ignorieren die, boykottieren die. Aber es scheint ja auch ins normale Leben, in den politischen Diskurs, in den Familien, an den Arbeitsplätzen, in allen gesellschaftlichen Bereichen, schwappt das dann ja auch über, oder? Man kann das nicht einfach abschalten oder wegdrücken.
Man kann sich aus diesen affektiven Polarisierungen nicht ohne weiteres ausklinken, eben weil sie über der nicht nur öffentliche Seiten, sondern dann auch Chatgruppen, Familienchatgruppen über weitergesendete Nachrichten in das Alltagsleben hineinreichen, auch weil sich ja übrigens Medien, also ganz seriöse öffentliche oder auch private Medien daran orientieren, was wird bei Twitter diskutiert, welche Kontroversen gibt es da. Das taucht ja ständig auch in den regulären Medien auf als eine Art empirische Sonde in die öffentliche Stimme, so verzerrt die dann auch sein mag. Insofern ist diese Medialisierung mehr oder weniger total durch die sozialen Medien. Selbst wenn ich gar nicht dort unterwegs bin, bin ich von den Folgen dieser Polarisierungstendenzen betroffen. Im Politischen bis ins Private hinein kann das beobachtet werden.
Die Frage des Umgangs auch damit, wir haben von Fake News gesprochen, Desinformation, ungeprüfte Information, dass das bis ins Private reinreicht. Ich frage mich dann immer, wie ist denn da die Abgrenzung? Kriege ich irgendwas weitergeleitet? Dann sage ich, ja, wo sind denn die Quellen? Wie ist dein Interesse? Das kannst du dann nicht einfach so verbreiten. Da wird es dann richtig anstrengend und auch persönlich, oder?
Ja, das wird es tatsächlich häufig, weil in dem Moment, wo ich etwas, was mir spanisch vorkommt, wie man so sagt, in Frage stelle, kann das von dem Gegenüber natürlich auch als ein Misstrauensausdruck gewertet werden. Das Misstrauen gilt ja aber der Quelle und der Auseinandersetzung. Leider gibt es keine Alternative, als genau das zu sein. Misstrauisch bei allem, was nicht nur in den sozialen Medien steht, ja auch bei Begriffen oder Konstruktionen, die teilweise Eingang in normale Medien finden, wenn man über Begriffe wie den Heizhammer beispielsweise denkt, ja, also wo eine Polarisierung, eine Bewertung schon mitschwingt und man dann doch genauer hingucken muss, was steht eigentlich dahinter. Das heißt, diese Form der Polarisierung, der Emotionalisierung, auch der ständigen Empörung reicht über die sozialen Medien weit hinaus. Und wahrscheinlich ist es häufig gut, eine Nachricht auch einfach erstmal 2-3 Tage liegen zu lassen, dann nochmal zu prüfen und zu gucken, ist sie eigentlich wirklich so wichtig, ist sie wirklich wahr, was steht eigentlich dahinter, ist das immer noch von Relevanz. Somit entkommt man ein bisschen auch dieser Flut von Informationen, die dazu führt, dass es eine regelrechte Überlastung gibt, eine Überlastung darin zu unterscheiden, was ist eigentlich relevant, was ist nicht relevant.
Man kommt ja schnell in so eine Erregungsschleife rein und fragt sich dann, wo kommt denn diese Aufregung und vor allem dieser Hass her? Das ist ja im Moment irgendwie auf die Grünen, Habeck und Baerbock, das sind irgendwie die Zielscheiben, die Journalistinnen und Journalisten schon länger. Warum können sich denn solche Hassobjekte so rauskristallisieren, die ja eigentlich bar jeder Vernunft ist? Das ist ein Phänomen, oder?
Ja, das ist ein Phänomen, das sich aber ziemlich gut rekonstruieren lässt, und zwar aus verschiedenen Quellen. Das eine ist, dass wir seit mehreren Jahren sehen, dass die Grünen als Hassobjekt Nummer 1 von der AfD, von rechtsradikalen Akteuren, von Desinformationskanälen im Internet herausgebildet haben. Das hat schon in der sogenannten Migrationskrise begonnen, dass diese Polarisierung insbesondere zwischen dem Spektrum der äußersten Rechten und dem kosmopolitischen grünen Milieu regelrecht angeheizt wurde. Wir hatten eine massive Flut an Desinformationen, an persönlichen Entstellungen, an misogynen Nachrichten, insbesondere gegen Annalena Baerbock im Bundestagswahlkampf, auch nicht nur in den sozialen Medien, sondern auf den Straßen mit gefälschten Wahlplakaten beispielsweise, die bundesweit installiert wurden. Und das hat sich mit der Verschärfung der Krisenlage des Krieges und auch aufgrund des Sachverhaltes, dass jetzt diese Regierung tun muss, was in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Jahrzehnten nicht getan wurde, in Hinblick auf Klimaschutzmaßnahmen, auf die Energiewende, in einer Art und Weise radikalisiert, dass es wirklich amerikanische Verhältnisse annimmt in der Trumpisierung von Teilen des öffentlichen Diskurses, auch der Medien. Das kann man alles soziologisch erklären, aber es ist sehr schwer, dagegen wirksame und auch durchsetzungsfähige Gegenmaßnahmen vorzuschlagen oder zu implementieren.
Sie plädieren ja für mehr Medienbildung an Schule, um die Sensibilität für Fake News und Hasssprache zu stärken und natürlich auch staatliche Maßnahmen gegen Hate Speech. Das ist ja ein riesen Forderungskatalog. Wie stehen wir denn da im Moment? Also im Medienbereich, in der klassischen formalen Bildung scheint noch einiges zu tun zu sein, oder?
Ja, das ist so. Also unsere Studie ist ja nun jetzt auch schon ein bisschen älter in der Zwischenzeit. Also diese Befragung ist schon etwas älter, die damals am IDZ gemacht wurde. Mittlerweile ist es ja so, dass auch in Thüringen erst kürzlich eine neue Beratungsstelle für Betroffene von Hate Speech eröffnet wurde. Also einige der von uns damals aufgestellten Forderungen werden jetzt auch umgesetzt. In den Institutionen passiert einiges. Es gibt Angebote, aber die Entwicklungen sind so schnelllebig und auch so übergreifend miteinander verschachtelt. Ja, es gibt neue Trends, neue Plattformen, neue Medien, neue Erscheinungsformen. Viel mehr passiert heute im audiovisuellen Bereich, also beispielsweise in Videos. Die Plattformen werden häufig an sich unsozialer. Das heißt, es geht nicht mehr so sehr um usergenerierten Content, sondern um professionelle InfluencerInnen, um professionell von Agenturen gestalteten Content, der auf besondere Reichweiten stößt. Also das ist eine Daueraufgabe, die zu allen anderen Herausforderungen, die wir im Moment von Krieg über Klimakrise sehen, noch hinzukommt. Es ist nicht so, dass nichts passiert, aber gerade auch, wenn wir uns die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz anschauen, der damit verbundenen Manipulationsmöglichkeiten, dann muss man doch in Frage stellen, aus meiner Sicht, ob es überhaupt im Rahmen von normal menschlich-demokratischen Kapazitäten noch liegen kann, mit diesen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten und was es eigentlich bedeutet, wenn das nicht passiert. Wir sehen ja jetzt noch, wie Desinformation, wie ganz einfach verbreitete Hasssprache dazu führen, dass Leute aufgehetzt, aufgewiegelt werden. Was passiert erst, wenn das mit künstlich gemachten Deepfake-Videos noch viel authentischer wirkt? Also das sind Aussichten, wo dann auch tatsächlich die Bildung an enge Grenzen gerät und wir über Regulation, über Ethik und über politisches Eingreifen nochmal verstärkt nachdenken und diskutieren müssen.
Jetzt kriege ich ja Gänsehaut, das ist ja eigentlich gruselig. Der Trumpismus und diese amerikanischen Verhältnisse, die heißen ja, dass man mit einem Federwisch sagen kann, nö, das glaube ich nicht. Was der Quenta, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da rausgefunden haben, glaube ich nicht. Was die Journalistinnen und Journalisten rausgefunden haben, was sie recherchiert haben nach journalistischen Grundsätzen, das stimmt nicht. Also das einfach wegzuwischen, die Expertise von Menschen, von Expertinnen und Experten einfach wegzuwischen, scheint mir ja sehr gefährlich zu sein, weil dann kann man alles sagen, alles behaupten und alles negieren. Eigentlich ein Totalangriff auf unsere Zivilisation und unsere Gesellschaft. Oder ist das jetzt zu hart formuliert?
Ja und nein. Also einerseits ist es das, andererseits ist es natürlich auch Teil von Demokratie, auch das, was Expertinnen tatsächlich oder vermeintliche, meistens werden wir, um das mal so zu sagen, ja auch medial konstruiert und die wenigsten würden das selber von sich sagen. Natürlich ist es legitim, Dinge in Frage zu stellen und zu hinterfragen. Das ist die Basis jedes Erkenntnisses. Fortschritts immer gewesen. Aber Wissenschaft ist pluralistisch, Wissenschaft hat Überprüfungsmechanismen, genauso wie der Journalismus. Und natürlich darf man Journalistinnen und ihre Aussagen in Frage stellen und überprüfen. Oft genug hat sich gezeigt, dass man tatsächlich genauer nochmal hinschauen kann und sollte. Daran ist nichts verwerflich. Verwerflich ist, eine Gegenbehauptung aufzustellen, die sich jegliches Sachbeweises entzieht und dann felsenfest davon auszugehen, das sei aber so richtig, nicht nur den Zweifel anzulegen, sondern Gegenwahrheiten zu konstruieren, die darauf basieren, dass sie den sogenannten Mainstream, dass sie die Institutionen der Erkenntnissicherung und der Transparenz, also insbesondere auch Wissenschaft und seriöse Medien, dass sie diese ablehnen und Gegenwahrheiten konstruieren, die keine Wahrheiten sind, sondern in einer Art und Weise polarisierte Vorstellungswelten, deren zentralen Grundlagen darin liegen, alles andere abzulehnen, schlecht zu machen und zum Teufel zu wünschen. Ja, so weit geht es ja bis hin zu Morddrohungen, Angriffen. Also Zweifel und Kritik, selbstverständlich, das braucht man für die Erkenntnis. Und Hannah Arendt hat das mal so formuliert, ja, radikales Denken ist davon gekennzeichnet, dass es die Möglichkeit des Fehlers, des eigenen Fehlers noch zulässt. Und das sollte für Wissenschaft, für Journalismus genauso gelten wie für die Kritik daran. Und insbesondere in letzter Instanz sieht man das häufig nicht mehr. Also die Kritik wird vernichtend geäußert, wird tatsächlich zerstörerisch geäußert. Und es gibt natürlich auch Wahrheiten, die so gut bestätigt sind, dass daran überhaupt kein Zweifel besteht. Dazu gehört beispielsweise die Existenz und die Gefahr des menschengemachten Klimawandels.
Nun kann man ja leicht sagen, da muss der Staat regeln, es müssen die Institutionen regeln, der Rechtsstaat muss es regeln. Das hat ja sicher auch Grenzen, oder gibt es da noch einen größeren Handlungsbedarf? Also Sie haben ja in der Studie auch gesagt, dass eine zentrale Ermittlungsstelle für Hassrede soll es geben bei den Staatsanwaltschaften in den jeweiligen Bundesländern. Es soll besser möglich sein, dass Hassbotschaften auch verklagt werden können, ohne in Vorkasse zu gehen. Also gibt es da rechtsstaatlich noch Potenzial?
Also im Moment geht der Blick vor allem in die Richtung der Europäischen Union und der Europäischen Kommission in Fragen der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Das ist nichts, was man allein nationalstaatlich stellen und gewährleisten kann. Und natürlich muss der Staat seine Bringschuld erfüllen. Auf der anderen Seite aber sind diese technologischen Entwicklungen ja vor allem von den Plattformen der Privatwirtschaft getrieben, die damit auch viel Geld verdienen. Insofern muss man auch diese zur Verantwortung ziehen und hier einfordern, dass positive Entwicklungen gestützt wird, dass es so etwas wie eine Ethik bei Design gibt, dass wirksame Maßnahmen gegen Hasssprache und Hassbotschaften, gegen Desinformation und andere Formen der Manipulation gibt. Und leider sieht man in den vergangenen Monaten und Jahren in diesem Bereich durchaus nicht nur Fortschritte, sondern auch Rückschritte, insbesondere wenn man sich die Entwicklung der Plattform Twitter nach der Übernahme von Elon Musk anschaut, die zu einem regelrechten Paradies für Verschwörungsideologien, Fake News, Rassismus und Rechtsradikalismus geworden ist, auch durch Veränderungen in der Moderation, in der Infrastruktur und so weiter. Letztlich also muss man auch diese Plattform an sich in einer Art versuchen zu demokratisieren, und sei es durch Regulationen. Und schlussendlich braucht es natürlich die zivilgesellschaftliche Kompetenz und auch einen kritischen Blick auf diese Entwicklungen, um eine Veränderung auch dieser Kulturen hervorzurufen. Denn all das, was wir da an unschönen Dingen erleben, die werden ja in der Regel nicht, die sind ja nicht mit dem Internet entstanden. Auch vorher gab es all diese Formen von Hass, von Irrglauben und so weiter schon. Sie haben jetzt nur ganz, ganz stark beschleunigte Verbreitungskanäle gefunden.
Der Vortrag, den Sie heute halten beim Aktionstag gegen Hass, Hetze und Desinformation, der dreht sich ja um die sozialen Medien und fragt, wie verändern sich soziale Netzwerke, wie verändern uns soziale Netzwerke. Werden Sie da auch auf das Thema KI, künstliche Intelligenz eingehen? Weil die Möglichkeiten, Sie haben es schon beschrieben, die sind ja gigantisch und furchterregend.
Ich werde darauf eingehen. Ich werde auf die damit verbundenen Entwicklungslinien eingehen. Ich werde sie zumindest kurz ansprechen, was darunter zu verstehen ist, was es für soziale Medien bedeutet, jetzt und in der Zukunft. Ich werde auch auf andere Zukunftstrends und Entwicklungen eingehen im Bereich von Gaming, von immersiven virtuellen Realitäten und dem sogenannten Metaverse. Also die Entwicklungsbereiche und die Entwicklungstendenzen sind sehr vielschichtig. Und es ist heute noch relativ unklar, wie werden soziale Netzwerke in 2, 3, 4, 5 Jahren aussehen. Ich meine, wenn wir uns zurück besinnen, ja, so richtig ging das mit Facebook ja erst vor 10 Jahren los oder etwas mehr als 10 Jahren. Das sind also sehr schnelllebige Technologien, und wir stehen vor tatsächlich einer ganzen Reihe von eruptiven Veränderungen, die im Kleinen bereits begonnen haben.
Ich habe den Eindruck, dass die Gaming-Szene so unterm Radar läuft, was da abgeht, kulturell, und was da für Szenen sich entwickeln, dass das zu wenig wahrgenommen wird, und das Metaverse natürlich auch. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja und nein. Insgesamt ist das unterm Radar, auch unter dem Radar von Regulation, oder dann gibt es sehr grobe und auch grob fahrlässige Aburteilungen gegenüber des ganzen Spektrums. Wir hatten erst letzte Woche ein Symposium organisiert, wo es genau darum ging, welche Rolle spielen Aspekte von Rechtsextremismus, aber auch von zivilgesellschaftlichen, demokratiefördernden Bewegungen in Gaming-Umgebungen, mit einem Kollegen der Amadeo-Antonio-Stiftung, die da ein tolles Projekt machen. Also da gibt es Akteure, die sich dorthin bewegen. Ich selber leite ein Projekt, das sich mit Fragen von demokratischer Kultur in der Entwicklung vom Metaverse auseinandersetzt und der Frage, was passiert in diesen immersiven digitalen Umgebungen schon heute? Wie kann man sie zur Förderung von demokratischen Kompetenzen nutzen? Welche Herausforderungen liegen da auch? Das sind im Teil kleinskalierte Projekte, die ein bisschen unter dem Radar zu fahren scheinen, aber über überall dort gibt es auch die zumindest Bestrebungen, genauer hinzuschauen und vielleicht es diesmal zu schaffen, etwas vor die Lage zu kommen. Das heißt also, Entwicklungen mitgestalten zu können, bevor sich diese Entwicklung insbesondere im Kontext von Metaverse noch größeren Bahnen auf die digitalen Alltagswelten der Menschen auswirken.
Erklären Sie uns doch kurz, wie dieses Metaverse funktioniert, welche Relevanz das hat und warum Sie dazu gerade forschen. Ich dachte mal, das sei noch eine Nische.
Naja, das Metaverse gibt es noch gar nicht und insofern ist es besonders interessant, daran zu forschen, weil damit die Chance einhergeht, darauf hinzuwirken oder es zumindest zu versuchen, Fehler zu verhindern, die im Web 2 gemacht wurden. Also es gibt eine ganze Reihe von immersiven Umgebungen. Damit sind in der Regel dreidimensionale Umgebungen gemeint, in denen ich mich als Avatar bewege, indem ich mich mit einer VR-Brille beispielsweise bewege oder aber eben auch über konventionellere Technologien. Und es gibt sehr, sehr viele von vielen Millionen Menschen monatlich genutzte Umgebungen, die man so einem Metaverse bereits zuordnen könnte, nur dass sie eben nicht miteinander verbunden sind, dass diese dauerhafte Persistenz und Repräsentanz, die mit der Idee eines Metaverse verbunden ist, die es noch nicht erreicht. Die Industrie spricht ja davon vielleicht so 2030, das ist also eine Zukunftsentwicklung. Aber gerade Formen von Virtual Reality Technologien nehmen massiv an Geschwindigkeit zu in der Entwicklung. Die Hardware wird immer billiger, es gibt immer mehr Anwendungen. Die Hardware wird auch immer besser und ausgereifter. Gerade wurde eine neue Brille von Apple vorgestellt, die zwar nicht billig ist, aber technologisch doch einen ganz großen Sprung zu machen scheint in Richtung einer noch stärkeren immersiven Erfahrung und auch einer vernetzten immersiven Erfahrung. Also das sind Entwicklungen, die gerade im technologischen Bereich sehr, sehr schnell gehen und die sich dann etwas zeitversetzt auch auf den Consumer-Bereich übertragen werden.
Kommen wir nochmal zur psychischen Gesundheit. Es gab in Hamburg eine Tagung, da ging es um die psychische Gesundheit von Journalistinnen und Journalisten. Da muss man sich eigentlich auch Sorgen machen, dass Journalistinnen und Journalisten unter Polizeischutz oder zumindest mit Security losziehen, gesellschaftlich eigentlich auch bedenklich, oder? Bei Kundgebungen zum Beispiel.
Das ist absolut bedenklich. Ja, Deutschland ist im Ranking der Pressefreiheit zwar immer noch gut aufgestellt, aber es wird festgestellt, sie ist unter Druck, die Pressefreiheit in Deutschland. Auch das muss man leider sagen, ist ja kein neues Phänomen. Also das ist bereits seit 2015/16 Pegida-Demonstration, AfD-Demonstration berichtet worden, dass immer häufiger Journalistinnen dort nur mit Sicherheitsdiensten, nur unter Begleitschutz ihre Arbeit noch machen konnten. Auch bei den Corona-Protesten, insbesondere in Ostdeutschland, waren das Erfahrungen, die berichtet wurden. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Bereitschaft generell aus, überhaupt berichten zu können und damit unweigerlich auch auf die Formierung der öffentlichen Meinung.
Da ja alles mit allem zusammenhängt, hängen auch Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien eng miteinander zusammen. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Das ist ja nicht mal nur Desinformation. Das sind ja dann ganze Welten, in denen sich Menschen reinbegeben. Auch gruselig, oder?
Es sind ganze Welten, es sind aber häufig auch so etwas wie Allegorien, also Metaphern für Missstände, für Stimmungen, die einerseits erzeugt werden von interessierten Akteuren, die zur politischen Verunsicherung, aber auch um bestimmte kommerzielle Ziele zu verfolgen, also um beispielsweise irgendwelche Prepper-Geschichten zu verkaufen oder die um Spenden zu sammeln und so weiter, die ganze Zeit erzählen, dass die Welt bald untergeht und wir kurz vor dem Klima-Lockdown stehen und all diese Geschichten. Aber häufig sind das auch in einer Weise radikalisierte Narrative, die in der Mitte unserer Gesellschaft durchaus stattfinden und die auf eine Art und Weise verfremdet werden, die häufig eher an James Bond als an die Realität erinnert, die also popkulturell überformt werden. Ich würde trotzdem davor warnen, das alles als Spinnertum abzutun, weil es uns Konflikte anzeigt, die quer durch die Gesellschaft verlaufen und es uns auch anzeigt, dass es ein riesiges Bildungs- und Vermittlungsproblem von politischen Fragen gibt. Das heißt, dass die Aufladung mit solchen Allegorien, mit völlig übertriebenen, überzogenen und absurden Bildern, so wirkt es, auch ein Ausdruck dessen ist, dass sich Teile der Bevölkerung offensichtlich, dass sie nicht in der Lage sind, eine Kritik auf eine Art und Weise zu formulieren, die rational, die argumentativ begründet ist oder nicht willig, das zu tun. Auch das kann ja ein Aspekt sein, dass man solche Bilder nutzt, um bewusst vielleicht auch von eigenen politischen Defiziten abzulenken, um Sündenböcke zu markieren, um Stimmung weiter anzuheizen. Das ist sehr bedenklich, vor allem wenn man sich anschaut, dass die Bereitschaft zumindest also zur Verschwörungsmentalität, das heißt bestimmte Ansätze von Verschwörungsnarrativen zu glauben, davon überzeugt zu sein, nichts ist, was nur einen Teil der Bevölkerung betrifft, sondern wirklich in Größenordnung von 20-30% der Bevölkerung in Einstellungsstudien gefunden werden kann.
Sie sind ja doch noch ab und zu in Thüringen, schmökern also auch nochmal im Thüringen-Monitor?
Ich nehme den Thüringen-Monitor nicht nur aufgrund des regionalen Interesses, sondern auch aufgrund der wirklich hohen Qualität der Daten und der Geschichte immer interessiert zur Kenntnis. Ja.
Hat Sie das dieses Jahr überrascht oder sagen Sie, ist eigentlich eine Kontinuität?
Es ist eigentlich eine Kontinuität im Wesentlichen und die Kontinuität natürlich vor dem Hintergrund dieser multiplen Krisen, die wir im Moment sehen. Das heißt, die Schlagzeile, die in den Medien zu lesen war, war ja insbesondere, dass eine Mehrheit der Bevölkerung, fragen Sie mich jetzt nicht nach den genauen Prozentzahlen, aber eine knappe Mehrheit der Bevölkerung mit der Demokratie nicht mehr zufrieden ist, was einerseits auf Grundlage dieser Krisenmultiplizität, auf der anderen Seite aufgrund des Erstarkens der Rechtsextremen in den Parlamenten in den vergangenen Jahren und drittens auch aufgrund des Sachverhaltes, dass wir eine Bundesregierung haben, insbesondere von den Ostdeutschen nicht gewählt ist. Ja. Also gar nicht als moralischer Vorwurf gemeint oder in irgendeiner Art und Weise, aber alle drei Parteien, die die Bundesregierung bilden, sind in Ostdeutschland nicht besonders stark vertreten, wenig überraschen kann. Insofern ist das ein erschreckender Befund, dass die Unzufriedenheit mit der Demokratie so groß ist, aber sie reiht sich in Prozesse ein, doch von Auflösungsprozessen demokratischer Kultur in den ostdeutschen Bundesländern, insbesondere die nicht erst mit diesem Krieg begonnen hat.
Was raten Sie denn abschließend Menschen, die sich dennoch engagieren in ihrem Wohngebiet, im großen politischen Kontext, die sagen, ich bin ein politischer Mensch, ich will mich einbringen, ich bin Teil der Gesellschaft, ich bin der Staat, ich bin nicht nur irgendwie ein Opfer oder sage, die da oben müssen das klären. Was sagen Sie Menschen, die noch den Enthusiasmus haben, sich zu engagieren, aber eben kurz davor sind aufzugeben oder sagen, ach nee, das ist ja alles erdrückend. Können Sie da Mut machen?
Der Olle Adorno hat schon gesagt, die größte Kunst besteht darin, sich weder von der eigenen Ohnmacht noch von der Macht der anderen dumm machen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, tiefgründiger Satz. Und dass er so alt ist, zeigt auch, dass diese Frustrationserfahrung, die Sorge vor Resignation und so weiter auf keinen Fall etwas Neues ist. Ja, es gibt viele Ansätze und viele empirische Belege auch dafür, dass es gute Gründe für Hoffnung gibt. Wir sehen, wie gesellschaftliche Entwicklungen, wie das immer wieder wiederholte Aufbegehren gegen Missstände dazu führt, dass sich Dinge verbessern können, dass sich Probleme als solche wahrgenommen werden. Es lohnt sich nach wie vor für Menschlichkeit, Solidarität einzusetzen. Und wenn man durch Jena, durch Weimar, durch Erfurt, durch andere Orte gibt, selbst im tiefen ländlichen Raum gibt es überall diese Bastionen von Menschlichkeit und Zivilgesellschaft, die da auch teilweise gegen eine rechte Übermacht die Stellung halten. Das sorgt nicht nur für positive Erfahrungen und ein gutes Umfeld, sondern es hilft auch wirklich diese gewaltigen Transformationsaufgaben zu bestehen und mitzugestalten. Und ich habe keinen Zweifel, dass in on the long run sich diese zivilisatorischen Mindeststandards und demokratische Bewegung auch durchsetzen werden.
Sagt Professor Dr. Matthias Quent. Herzliche Grüße nach Magdeburg und besuchen Sie Thüringen bald wieder. Heute sind Sie ja zu erleben an der IHK beim Aktionstag gegen Hass, Hetze und Desinformation. Tschüss und einen sehr schönen Tag.
Danke, gleichfalls.